Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51 des spielenden Klassenzimmers. Am Mikrofon Daniel Bernsen. Kaum zurück aus Lateinamerika begeben wir uns in der Folge heute wieder auf die andere Seite des Atlantiks, ins Amazonasgebiet. Zumindest spielerisch. Ich freue mich sehr, als Gast heute in der Sendung begrüßen zu dürfen, Markus Lehmann, Spieleautor und Lehrer. Hallo Markus, schön, dass du da bist und dir in den Sommerferien die Zeit für das Gespräch nimmst.
Ja, danke dir. Hallo Daniel.
Markus, wie würdest du dich selbst vorstellen? Eher als Geografielehrer oder zuerst als Spieleautor?
Schon zuerst als Geografielehrer. Das mache ich auch länger schon. Jetzt hatte ich das Jubiläum, das 15-Jährige, und bald kommt schon 20 Jahre Unterricht. Mit Spielen habe ich natürlich schon vor dem Lehrersein zu tun, aber mehr so eben hobbymäßig. Haben wir gerne Brettspiele gespielt, aber so das Entwickeln, das hat erst so seit Corona angefangen. Was waren das jetzt so etwa, sieben Jahre etwa. Und von dem her vielleicht zuerst der Lehrer, dann der Spieleentwickler.
Wenn du sagst, das hat ungefähr vor 7 Jahren angefangen, rund um Corona, erinnerst du dich an ein bestimmtes Spiel, das bei dir das ausgelöst hat, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch selber Spiele entwickeln?
Nee, es war kein Spiel, es waren einfach immer Ideen. Ich habe auch früher schon mal ein Spiel entwickelt. Das war zu einem Römer-Thema, also Römer, das Reich der Römer auf Karten. Karten sind mir oder waren mir immer auch wichtig, dass man das irgendwie umsetzen kann, aber es kommt eben von Hause aus. Ich habe gerne Karten und natürlich habe ich auch gerne thematische Spiele. Und da hatte ich auch immer schon Ideen und irgendwie hat es dann plötzlich Klick gemacht. Das war eigentlich kein Anlass jetzt von einem Spiel, wo ich gesagt habe, oh, das möchte ich jetzt weiterentwickeln oder so. Sondern es sind plötzlich die Augen aufgegangen. Jetzt hast du ja auch viel Zeit noch. Und du hast ja Ideen. Ich wollte schon immer, das war dann das erste Projekt, ein Burgenspiel machen mit wie man die eigene Burg verteidigen kann mit den all den Mechanismen und Fallen und so weiter. Genau das habe ich dann auch umgesetzt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich damals gelebt hätte, es wäre mein Traumjob gewesen, so irgendwas auszutüffeln, wie man da ja den Gegner irgendwie möglichst abwehren kann. Genau, und das war das erste Projekt. Da habe ich immer wieder neue Ideen. Ich habe es dann auch eingeschickt an die Verlage, aber ja, meistens lange nichts gehört und dann hat es dann auch nicht gefunkt. Dann habe ich einfach das nächste entwickelt, genau, mit der Familie dann ein paar Mal gespielt, mit Kollegen vielleicht auch noch ein, zwei Mal. Und dann habe ich aber das nächste Projekt gemacht. Und so ging es dann weiter.
Das hast du gesagt, so deine Spieleideen, die testest du zuerst in der Familie, dann mit Kolleginnen und Kollegen. Hat es für dich Vorteil, gleichzeitig Lehrer und Spieleentwickler zu sein?
Ich bin nur Teilzeitlehrer, also ich arbeite nur knapp 60%, von dem her habe ich schon recht viel Zeit in Freizeit, wo ich da entwickeln kann. Und eben als Lehrer, da hat man auch so ein bisschen Ferien. Natürlich macht man nicht nur Urlaub in den Ferien, aber man nennt es ja offiziell unterrichtsfreie Zeit, aber trotzdem gibt es mit 15 Jahren Lehrerfahrung hat man schon ein bisschen mehr noch für andere Dinge. Und so kommt es mir natürlich schon entgegen. Zum Entwickeln. Aber sonst sehe ich jetzt nicht große Vorteile. Also die thematischen Dinge jetzt beim neuen Spiel, da werden wir sicher noch drüber sprechen. Da gab es sicher so schon ein Vorwissen.
Aber testest du zum Beispiel deine Prototypen im Unterricht mit deinen Schülerinnen und Schülern? Letzte Stunde vor den Ferien?
Nee, das mache ich nicht. Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ja, werde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wir haben schon die Spiele gespielt, das schon, aber das waren dann nicht mehr die Prototypen. Das mache ich eher zuerst in der Familie, also zuerst alleine, so dann in der Familie ein, zweimal und dann eigentlich mit den Spielgruppen, den verschiedenen Spielgruppen, die ich habe. So, das ist so etwa der Ablauf.
Setzt du denn sonst Spiele im Unterricht ein, also in deinem Unterricht?
Ja.
Deine eigenen hast du gerade gesagt, schon mal gemacht, aber gibt es noch andere, wo du sagst, da arbeite ich regelmäßig vielleicht mit Spielen zu dem und dem Thema?
Genau, also vor den Ferien sowieso, aber das sind dann immer auch geografische Spiele, also jetzt nicht einfach, wir spielen noch was vor den Ferien. Da schaue ich schon drauf. Eines vom Kosmos Verlag, das ist recht gut angekommen, das Länderquiz. Ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber da geht es darum, einzusortieren nach verschiedenen Kriterien, also zum Beispiel Minimum an Niederschlag, Maximum an Straßenkilometern oder Minimum an Bruttoinlandprodukt, irgendwie so drei Kategorien. Da muss man die Länder, die man in der Hand hat, möglichst günstig einordnen, damit man dort gegenüber den Mitspielern am meisten, oder ja, einfach gewinnt und dann am meisten Punkte macht. Das ist noch recht beliebt. Und dann noch, also so kleinere Spiele, das sind eher nicht so, so große Spiele. Genau.
Was würdest du denn sagen, gibt es irgendwelche Themen aus dem Geografieunterricht, die sich aus deiner Sicht besonders für Spiele eignen?
Ich denke, jedes Thema ist eigentlich
geeignet. Oder ist Geografie an sich?
Alles umsetzen.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Ich gebe da noch so einen Wahlkurs, da habe ich mir auch schon überlegt, soll ich da mal, weil das ist dann auch eine kleinere Gruppe, meistens sind wir so 10 bis 12. Da machen wir aber am Schluss auch immer schon ein Spiel, aber nicht jetzt von mir. Da machen wir, also das Thema im Wahlkurs ist eben Geologie am Anfang und dann im zweiten Teil Energien, also so Zukunft der Energien. Und da gibt's eben schon ein paar gute Spiele. Da haben wir vor allem das Energien, Katan Energien. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Katan kennen viele, also Siedler von Katan. Und da gibt's ja noch so eine Erweiterung, Energien. Das bringen wir eigentlich, jedes Mal am Ende vom Kurs auf den Tisch. Das ist recht eingängig und da geht es darum, eben auch den Wandel zu machen von der dreckigen, sogenannten dreckigen Energie eben zu erneuerbaren. Genau, und da kann man das auch noch so ein bisschen thematisieren, das ist ein guter Abschluss. Aber wie gesagt, ich glaube, ja, also es gibt auch fast schon zu jedem Thema ein Spiel auf dem Markt. Ich kenne die natürlich nicht alle. Aber wenn man jetzt ein bisschen drin ist und merkt, was da alles Neues rauskommt, da ist schon fast jedes Thema umgesetzt. Zu den Gesteinen kenne ich jetzt noch keines, aber es gibt zu Fossilien gibt es schon gibt es noch ganz viele, zu Bone Wars zum Beispiel fällt mir ein, oder jetzt Fossilum heißt, glaube ich, auch von einem deutschen Verlag. Die sind auch gut einsetzbar schon.
Dann lass uns doch mal einen Blick auf dein letztes Spiel werfen. Mission Amazonia. Magst du kurz sagen, worum es geht? Und dann vielleicht auch, wenn du sagst, naja, eigentlich gibt es so wahnsinnig viele Themen in Geografie, die man umsetzen kann. Warum hast du dich für das Thema Amazonas entschieden?
Das ist, ja, genau, das war vor, weiß nicht mehr, wie viele Jahren eben. Wahrscheinlich war das etwas fünfte Spiel, das ich damals entwickelt habe. Und ich war inspiriert eben vom Unterricht her und von einem Video, also Film, den ich auch oft gezeigt habe im Unterricht, wo eine Truppe, so ein Team, im Amazonas-Regenwald unterwegs ist und da eigentlich dafür sorgen muss, dass da nicht unendlich viel Regenwald abgeholzt wird. Genau. Und das Team war da unterwegs mit dem Helikopter und ja, auch gerüstet eben auch mit Waffen. Und hat da eben eigentlich nur die kleinen Fische dann natürlich gefangen. Das waren ja die Handlanger, denen haben sie dann einfach die Maschinen weggenommen und das Ganze vielleicht verbrannt noch. Und sonst ist da auch nicht viel passiert, weil die Hintermänner oder die Geldgeber, die waren ja auch überhaupt nicht vor Ort. Genau, und dieser Film, der hat mich einfach inspiriert, dachte, das wäre doch ein guter Ansatz, dass man sagt, man ist das Team unterwegs und muss die verschiedenen Probleme, die es da gibt, oder Herausforderungen meistern. Und dann gibt's eben im Team dann Biologen, da gibt's den eben, der von den verschiedenen Organisationen, FUNAI wären die mit den Indigenen zusammenarbeiten. Und dann gibt's noch die dritte Gruppe eben, das sind dann eher so die Polizisten, kann man sagen, aber das ist auch nur so eine Bezeichnung, habe ich gerade den Namen vergessen, die da mit bewaffnet auch unterwegs sind. Genau. Und dann ist man so eine Gruppe. Also es ist ein kooperatives Spiel. Und man hat auf der Karte, die ich versucht habe, eben auch so plus minus realitätsgetreu umzusetzen, ist man unterwegs mit verschiedenen Fahrzeugen. Also gibt es auch Autos, die man zur Verfügung hat. Man kann auch einen Helikopterflug noch dazu kaufen. Aber schlussendlich ist es von der Mechanik her ein Deckbau, also ein Deckbilder, sagt man im Englischen, wo man am Anfang ein Startdeck hat und dann kann man sich neue Karten dazu kaufen und so sein Deck immer mehr auch verbessern.
Du hast das finanziert über Crowdfunding, das Spiel. Das ist, glaube ich, vor 2 Jahren rausgekommen. Ist das richtig?
Letztes Jahr das Crowdfunding war natürlich ein bisschen weiter zurück, aber letztes Jahr im Herbst, genau, ist es dann hier angekommen.
Ja, letztes Jahr im Herbst. Jetzt weiß ich, wie lange das bei meinen Schwiegereltern gelegen hat. Ich habe es ja noch nicht gespielt, weil es hier in Deutschland lag. Und deshalb kann ich auch direkt zum Spiel noch nichts sagen. Ich habe große Lust, das zu spielen, weil mich das Thema anspricht und die Mechanik. Aber ich habe es tatsächlich jetzt noch nicht geschafft. Ist aber das Erste, was auf den Tisch kommt, wenn wir jetzt nach dem Aufbau der Möbel hier endlich anfangen zu spielen. Ich finde es spannend. Wir hatten da kurz im Vorfeld schon drüber gesprochen. Das ist ja konzipiert als Familienspiel, vielleicht ein bisschen anspruchsvolleres Familienspiel und ist über Crowdfunding finanziert. So, also es ist erstmal explizit kein Lernspiel und trotzdem, und das finde ich das Spannende, hast du ganz viel Thema drin. Da steckt ja ganz viele Inhalte drin. Also das heißt, man kann das spielen und beim Spielen tatsächlich viel lernen, weil das ja nicht ausgedacht ist. Du hast es gerade schon gesagt, nicht exakt, aber schon möglichst getreu. Zum Beispiel die Karten der 3 Regionen in Brasilien sind da abgebildet. Mhm. Und du hast eben auch schon gesagt, aber gab es ein Video, was du auch im Unterricht genutzt hast, was dich inspiriert hat. Wie viel Recherche steckt in dem Spiel denn drin?
Also am meisten Recherche habe ich da wahrscheinlich noch reingesteckt in dieses Lehrerbegleitheft, oder da haben wir noch ganz viele Fragen zusammengestellt. Dort habe ich vielleicht am meisten noch nachgelesen. Aber sonst, ich meine, ich habe ja die Karten schon eben, da kommt mir vielleicht das zugute, dass ich, ja, Atlas hat wahrscheinlich jeder zu Hause und mit Zugang zu den Satellitenbildern hat ja auch jeder. Von dem her nicht ein Riesenplus, aber ich hatte natürlich die Karten schon und ich wollte das dann auch. Eben habe ich mir überlegt, zuerst hatte ich nur eine Karte und da habe ich auch schon mit einem Verlag das mal vorgestellt und die haben danach gemeint, das Feedback, es müsste noch mehr Variant sein. Das stimmt, da gibt es noch eine Zwischenstory, da hat auch jemand gesagt, hey, das hat Potenzial, schick das mal ein auf, das ist alles schon weit zurück, ich weiß die Namen gar nicht mehr, White Castle heißen die, glaube ich, in Österreich, die haben das dann auch gecheckt. Und wussten dann aber auch nicht genau, wie man es erweitert. Und dann habe ich eigentlich das ganze Projekt dann wieder auf die Seite gelegt. So. Und später ist mir dann die Idee gekommen, hey, ich könnte doch so ein Kapitelbuch machen dazu. Also wo man wirklich nicht nur auf einer Karte ist und dann immer dasselbe spielt, dann wird es vielleicht nach der zweiten, dritten Partie schon langweilig. Und dann ist mir die Idee gekommen, auch von anderen Spielen. Red Raven, die machen auch viele. Der Ryan Lockhart, der macht viele solche Spiele mit Kapitelbüchern. Dachte ich, das wäre eigentlich noch ideal für das Spiel, dass man wie sagt, wir spielen eigentlich in den 80er Jahren, beginnt das bei mir jetzt, spielen wir eigentlich die Geschichte so ein bisschen durch in den 3 verschiedenen Gebieten. Und da gibt es auch so ein Intro, ein kleines Intro, da weiß man auch so ein bisschen, was vielleicht so etwa sich abgespielt hat in diesen Jahren in Brasilien. Und man sieht eben auch ganz schön, wie halt der Regenwald immer mehr abgeholzt wird, weil ich dann halt die Straßen und die abgeholzten Gebiete so ein bisschen braun eingefärbt habe. Und dann sieht man, man kommt dann auch wieder zurück in das Gebiet, weil es sind in diesem Kapitelbuch sind 9 Kapitel und es sind ja 3 Gebiete, also spielt man 3-mal im gleichen Gebiet. Genau, also man kommt dann so etwa, was wären das, dann wird 15 Jahre später wieder zurück ins Gebiet und sieht schon, aber das hat sich ja weiterentwickelt. Mehr Straßen, mehr Abholzung und dann nochmal etwa 15 Jahre später nochmals zurück ins Gebiet und sieht ja, wie es dann etwa ausschaut. Und das habe ich versucht, eben zu deiner Frage zurück, wie viel Recherche, das habe ich einfach mit Satellitenbildern versucht, also ein bisschen zu rekonstruieren, wie da und wo da vor allem am meisten abgeholzt wurde. Und das war vor allem auch in Rondinia, dort in diesem Gebiet, also wir haben ja Amazonas, Rondinia und Para, die 3 Gebiete und dort eben, das ist so ein bisschen im Süden vom Amazonas, dort wurde schon extrem auch abgeholzt. Genau, das war eine Recherche, also mit Karten und sonst historisch, ja, kann man natürlich viel aus dem Internet holen, was so etwa da im Gange war und Videos. Genau, das wären vielleicht so die Quellen.
Du hast ja schon die Idee gehabt, diesen Prozess und auch den Kampf dagegen im Spiel abzubilden. Und gleichzeitig wolltest du ja auch ein gutes Spiel machen. Und manchmal gibt es dann Konflikt zwischen den beiden Sachen. Ne? Auf der einen Seite will man das darstellen, wie es war oder wie es ist. Und auf der anderen Seite möchte man ein gutes Spiel machen. An welchen Stellen hast du denn da bewusst und Kompromisse eingegangen und wie hast du das entschieden? Zu sagen, okay, hier cutte ich irgendwie den Realitätsfaktor, weil das funktioniert im Spiel nicht.
Genau. Also der Punkt eben mit dem Konflikt, der ist ja auch bewaffnet. Und da wollten wir nicht, dass das auch ja jetzt groß geschossen wird. Früher hatten wir noch das Symbol, eben so einen Schuss drauf. Und jetzt habe ich das auch für die neue Produktion haben wir das dann, das war noch im Prototyp drin, aber für die Produktion haben wir das dann auch als Pflaster dargestellt. Da gibt es ein Pflaster, ja, eine Verletzung. Und wenn man mehr als zwei Verletzungen hat, dann kündet man einfach. Ja, also es stirbt dann niemand jetzt im Spiel. Da kann man sagen, ja, das ist vielleicht nicht ganz die Realität, aber wir wollten auch nicht, dass dann man nicht mehr mitspielen kann. Man hat dann auch die Möglichkeit, wenn dann der eigene Charakter kündet, man kann aber auch zwei Charakteren, man kann eine ganze Gruppe bilden, also man kann auch einen anheuern, dann hat man sowieso zwei verschiedene. Aber wenn man da nur einen hat und der kündet dann kann man einfach aus dem Deck einen neuen ziehen. Bekommt aber dann, also jetzt nochmal ein bisschen zum Spielerischen, man hat so zwei Tracks. Links hat man den Erfolgstrack mit 12 Stationen und rechts hat man den Misserfolgstrack. Und wenn man eben zuerst 12 Misserfolge hat, dann hat man das Kapitel verloren, kann es dann wiederholen, bekommt dann noch ein bisschen Startgeld, dann kann man es nochmal wiederholen. Kannst auch mehrfach wiederholen, aber ja. Genau, und wenn man aber zuerst 12 Erfolgsmarker hat, links wäre das jetzt in diesem Fall, dann hat man das Spiel oder das Kapitel, die Partie gewonnen und kann dann weiterblättern in diesem Kapitelbuch zum nächsten Kapitel. Genau, so ist das angedacht. Aber eben, wenn man dann eine Kündigung hat, bekommt man dann ein Token rechts auf der Misserfolgsleiste und das geht dann natürlich dann schneller vorwärts dort.
Wäre natürlich super, wenn es in Realität so wäre, dass nicht erfolgreiche Umweltinitiativen dann nochmal neu starten können und einfach mehr Geld kriegen.
Ja, das ist so. Wobei die Tiere, also die, was da draufgelegt wird, sind eben Tiere, die aussterben. Da haben wir einfach so, habe ich ein paar Arten, das war auch noch, ja, logischerweise ein bisschen Recherche, was da bedroht ist. Da habe ich mich auch mit diesen ganzen Listen von der Red List, also der bedrohten Tierarten, ja, ein bisschen Zeit investiert, da die zu finden. Die passen auch in diesem Gebiet, heimisch sind. Und genau, die da mal gefunden, aber das ist dann so, also immer. Jeder ist eigentlich einmal dran pro Runde und wenn die Runde zu Ende ist und dann liegen noch unerfüllte Missionen unten am Spielplanrand, dann wird für jede unerfüllte Mission eigentlich ein Tier in der Farbe dort auf den Misserfolgstrack gelegt. Das ist dann halt übersetzt, heißt das ja, wir waren zu wenig schnell, zu langsam und die entsprechende Tierart dort oder ja, nicht die ganze Art, aber ein paar Exemplare sind da halt jetzt gestorben. Genau, und wir müssen eben besser werden und schneller vorwärts kommen für die nächsten Runden. Sonst ist eben ein Misserfolg. Genau. Aber eben, wenn du sagst, ja, Reset ist natürlich ein Reset, aber übersetzt würde heißen, es sind jetzt ja auch ein paar Tiere gestorben.
Du hast es ja jetzt eben schon gesagt, das kooperatives Spiel angelegt, ne? Man hätte sich auch vorstellen können, dass man das quasi als kompetitives Spiel anlegt. Auf der einen Seite die Polizei, auf der anderen Seite eine Umweltgruppe, auf der anderen Seite die Indigenen und vielleicht dann als Gegenspieler Goldsucher oder Leute, die Brandroden, Viehzüchter, ne? Dafür werden die Flächen ja in der Regel dann auch genutzt. War das für dich wichtig und wenn ja, warum gerade bei diesem Umweltthema das als kooperatives Spiel anzulegen?
Also wir haben noch einen kompetitiven Teil, das ist das letzte Kapitel, das habe ich noch nicht erwähnt. Also wir haben diese neuen Kapitel kooperativ und dann gibt es ja eben die Story ist dann auch, jetzt sind da das ganze Team ist jetzt auch in Rente, also in Pension und wird aber langweilig und es ist jetzt auch aus dem Amazonasgebiet, es ist ein Bioreservat gegründet worden. Also das dann, der Titel ist halt auch ein bisschen, ist das die Zukunft oder ist das Utopie? Das ist halt so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber dann entscheiden wir uns, hey, wir gehen noch in die Forschung. Also wir wollen da noch einen Beitrag leisten. Wir wollen noch neue Arten auch mithelfen zu entdecken. Weil ich bin mir auch sicher, da gibt es sicher noch welche in diesem Riesengebiet, die wir noch nicht kennen. Und das spielt dann quasi auch in der Zukunft. Also ich habe da ein Datum gesetzt, 2035, glaube ich, irgendwie so spielt es. Und wir sammeln dann eigentlich Forschungspunkte. Also da ist es dann ja gegeneinander im Sinne von einem Wettlauf, so wie Siegpunkte sammeln. Das heißt jetzt einfach Forschungspunkte. Und wir entdecken neue Tierarten. Es ist immer noch gleicher Mechanismus, es ist auch noch die gleiche Karte, nämlich die des Amazonas, also die noch am unberührtesten ist. Und genau, es kommen einfach noch neue Karten dazu. Es gibt ja noch ein ganzes Deck, einfach neu, nur für dieses Kapitel. Und wir haben auch drei verschiedene, wenn man so will, Szenarien gemacht für dieses 10. Kapitel, so dass man das auch noch, ja, man kann es natürlich noch mehr als dreimal spielen, man kann es auch x-mal spielen, aber so dass es nach all diesen 9 Kapiteln noch eine Option gibt, muss kommen auch zwischendurch, wenn man sagt, so jetzt haben wir genug kooperativ, jetzt können wir mal nach Kapitel 3 auch mal was anderes noch machen mit dem Spiel, da kann man auch dann schon das 10. Kapitel machen. Also es ist nicht Pflicht, dass das erst am Schluss geschehen darf. Genau, und da kann man einfach ja, Punkte sammeln, so ein bisschen Eurogame nennt man das ja, einfach Siegpunkte sammeln.
Du hast eben auch schon auf die Begleitmaterialien verwiesen. Ganz schön umfangreiche Sammlung. Ich glaube, 27 Seiten vollgepackt mit Informationen. Und das Spiel ist ja nicht explizit dafür gemacht, dass es in Schulen eingesetzt wird, sondern es spielt sich einfach auch mit der Familie oder mit Freunden. Aber es hat natürlich auch einen Grund, dass ihr so ein Begleitheft dazu entwickelt habt. Hast du Rückmeldungen aus Schulen bekommen, die mit dem Spiel gearbeitet haben, die das von Kolleginnen und Kollegen, die das im Unterricht eingesetzt haben?
Noch kaum. Also es gibt eine Gruppe, ich müsste vielleicht selber nachhaken, aktiv werden. Es gibt ein, zwei Spielgruppen, ja, die das in Schulen so einsetzen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, der hat dann auch gerade mehrere bestellt. Und da war ich fasziniert, ja, dass er das. Und dann habe ich auch gefragt, ja, wie macht ihr das? Wie groß ist eure Gruppe und ist das dann nicht auch sehr anspruchsvoll so? Und aber die hatten große Erfahrung. Und da müsste ich jetzt auch mal nachhaken, ja, ob es schon zum Einsatz kam. Weil, ja, den meisten habe ich es wahrscheinlich erst vor ein paar Monaten geschickt zum Frühling. Von dem her braucht es vielleicht noch etwas Zeit und da könnte ich mal eine Runde machen und mal Feedback einholen. Ich habe auch einige an Ludotheken verschickt. Die meisten aber eben haben auch nicht so viel Geld für also nicht so viel Budget und darum habe ich dann eine Idee gehabt, dass man dann bei Stiftungen anfragen kann. Und da habe ich auch ein paar Stiftungen, die dann Geld gegeben haben, Geld gesprochen haben, sodass ich es dann für die Ludotheken einfach gratis verschicken kann. Zum Teil auch an Schulen. Dort weiß ich aber nicht an Schulen, die haben ja das dann nicht bestellt und ich habe dann einfach geschrieben, hey, das ist gesponsert von einer Stiftung. Ich hoffe, ihr findet an eurer Schule jemand, der da begeistert ist für dieses Thema und sonst verteilt es einfach. Genau, aber das ist dann nicht als Initiative der Lehrkräfte an mich gekommen, sondern mehr, hey, das wurde euch gespendet. Ich hoffe, ihr habt da Verwendung, genau.
Wenn das jemand verwenden möchte, du hattest es eingangs gesagt, dass du das auch selbst im Unterricht schon mal eingesetzt hast. Hast du da Tipps, wie man das gut einbetten kann in den Unterricht, so aus deiner eigenen Erfahrung?
Also ich habe es jetzt gleich auch jetzt wieder vor den Ferien eingesetzt, auf Wunsch einer Gruppe von Schülern. Und da war noch ideal, ich habe dann einfach gefragt, hey, wer hat Interesse, das zu spielen? Weil die sind zu mir gekommen, ich war da überrascht, weil ich hätte es jetzt, glaube ich, in dieser Gruppe nicht gemacht, weil es einfach eine Klasse ist von etwa 20 Schülern. Ist für mich einfach zu groß für dieses Spiel, für 4 Personen. Aber dann habe ich gesagt, hey, wer möchte noch dazukommen? Da kam eine Gruppe zusammen und haben gesagt, hey, wir machen das Spiel. Und die anderen haben sich dann einen Film ausgesucht. Und da hatte ich auch den Nebenraum zur Verfügung und haben wir eigentlich, oder ich habe einfach eingeführt, sie haben zu Hause den Erklärungsvideo geschaut, den wir gemacht haben. Der dauert etwa eine Viertelstunde. Da haben sie sich ein bisschen vorbereitet sozusagen. Und dann musste ich aber schon auch noch eben erklären, sicher auch nochmal eine Viertelstunde. Und nach den ersten zwei Runden konnten sie dann eigentlich selber spielen. Genau, ich habe da nochmal reingeschaut, aber genau, das hat den Spaß gemacht, von dem her. So würde ich es empfehlen, dass man, wie gesagt, nicht die ganze Klasse, vielleicht eine Gruppe. Es gibt ja auch spezielle Kurse, die sind auch schon kleiner. Bei uns gibt es so eben so BBF-Kurse, so Begabtenförderkurse, da sind es mal so 4, 5, 6 Personen und da könnte man natürlich das dann mit allen spielen. Und sonst würde ich eher sagen, hey, in einem Spezialkurs vielleicht oder auch nur eine Gruppe, die dann das Spiel macht und vorher eben noch den Video schaut, so kann man recht gut einsteigen. Aber ja, es hat viel Material, es braucht sicher von der Lehrkraft einmal einen Testabend, man muss das vorher gespielt haben, man kann das, glaube ich, nicht einfach auf den Tisch bringen in der Schule und das Gefühl haben, ja, ich lese dann noch so ein bisschen die Regeln gleichzeitig. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren bei dem Spiel. Oder man muss zu Hause mal die eine oder andere Partie selber gemacht haben, dass man auch sattelfest ist. Ja?
Getragen wurde das Ganze ja nicht von einem Verlag, sondern ihr habt im Hintergrund, oder du hast im Hintergrund einen Verein, der heißt Analoges Spielen und Lernen. Ich finde, das ist ja schon mal eine Ansage, also Spielen und Lernen zusammenzubringen. Magst du was zu dem Verein sagen? Wie ist der entstanden? Was ist euer Ziel? Das ist ja das Thema im Podcast eben hier, ne? Spielen und Lernen zusammenzubringen. Ja. Wir merken aber auch immer wieder, dass wir uns damit in einer kleinen Nische bewegen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen so sind.
Ich glaube, bei den Vielspielern ist, wenn man sagt, hey, ist auch educational, also ist auch ein Unterricht einsetzbar und so, ist es, glaube ich, eher abturnend, weil man vielleicht das Gefühl hat, so das funktioniert vielleicht nicht so gut oder es sind so, vielleicht hat man auch Spiele im Kopf von vor 20 Jahren so, die man im Unterricht eingesetzt hat. Aber eben das, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man sagt, pädagogisch auch so, und dann die Vielspieler hat man dann schon fast verloren. Könnte ich mir vorstellen. Aber zur Frage zurück, wieso Verein? Genau, also das ist auch entstanden, als wir uns eben überlegt haben, wie können wir eben auch Ludotheken unterstützen oder auch Schulen, die vielleicht nicht so Budget haben. Und dann ist das mit dem Sponsoring eben aufgetaucht. Und da war dann relativ schnell klar, wenn wir nicht einen Verein haben, dann wird auch von Stiftungen keine Beiträge kommen. Genau, und das war dann eigentlich der Hauptauslöser, gesagt, hey, machen wir Verein. Was ist aber unser Ziel? Das war ich vorher schon unser Ziel. Wir haben natürlich in unseren Gruppen viel gespielt. Wir haben aber auch ein Weekend, das wir jedes Jahr anbieten. Und wir sind eigentlich ja offene Gruppen, also es ist nicht geschlossen und dass da niemand dazukommen könnte. Von dem her haben wir einfach diese Idee, die wir einfach schon länger leben oder praktizieren, haben wir einfach gesagt, hey, machen wir noch eine offizielle Form, gibt es einen Verein dazu, Ziele, die haben wir ja schon, die müssen wir aber noch verschriftlichen und so weiter. Also es waren dann einfach noch ein paar administrative Dinge, aber vom Konzept her geht es eigentlich weiter wie bisher, oder? Wir spielen viel, wir wollen das fördern, also ich will das auch fördern mit eben meinen Entwicklungen. Die erste Entwicklung, das weiß ich nicht, ob du das recherchiert hast, aber das war ein Bienenspiel, das war das erste, das wir produziert haben und auch eben mit dem gleichen Ansatz, eben da kann man natürlich, also Bienen finde ich unglaublich faszinierendes Geschöpf, es waren damals aber die Honigbienen und da habe ich erst gemerkt, dann schon nach der Entwicklung mit dem Kontakt mit allen Umweltverbänden, dass ja die Honigbienen gar nicht so einen Schutz bedürfen, ja auch ein bisschen natürlich, sind auch gefährdet durch Pestizide und so weiter. Aber die Imker und Imkerinnen, die schauen natürlich schon auch auf ihre Bienen, ja. Die bringen die dann auch durch den Winter oder für eine Trockenzeit, je nachdem auch durch. Aber die Wildbienen sind ja die ja vor allem gefährdet sind und Schutz brauchen und so weiter. Und da habe ich auch viel gelernt bei diesem Projekt. Aber schlussendlich sind wir vom Konzept her bei den Honigbienen trotzdem geblieben. Und die ganzen Aspekte, was die alles für Arbeiten haben. Also es ist prädestiniert für ein Worker Placement, so ein Honig, so ein Bienenstock. Und so haben wir das dann umgesetzt. Genau, also das war das erste Projekt und jetzt eben das zweite Mission Amazonia, immer noch pädagogisch. Aber das dritte, also wir haben jetzt mittlerweile vor ein paar Monaten einen Verlag gegründet, der sich jetzt quasi als Verein so ja entwickelt hat, weil wir einfach gemerkt haben, also gab auch Feedback, hey, ihr müsst euch vielleicht mal einen neuen Namen überlegen, weil der Verein, ich meine in den USA, die verstehen das gar nicht, oder was das heißt, Verein, denke ich, und da haben wir einen englischen Titel und jetzt heißt es Humming Games, das ist von der Idee auch entstanden, weil die Kolibris vorkommen bei Mission Amazonia, Hummingbird. Und dann ist es auch das Logo-Bild geworden oder dieser Kolibri. Genau, und jetzt heißen wir Humming Games. Das ist ein Verlag, Kleinstverlag. Und wir haben schon ein nächstes Projekt, aber das ist dann nicht mehr so pädagogisch.
Okay, dann erzähl mal, was habt ihr denn für ein Projekt in Vorbereitung?
Genau, also das Neueste ist aus einer Idee entstanden, wir haben einem Kollegen gesagt, hey, wollen wir mal was machen wie Siedler, aber Siedler, das PC-Spiel von früher, Siedler 1, 2 und 3 habe ich damals gespielt und ich dachte einfach, das wäre cool, so aufbaumäßig, eine Siedlung aufbauen mit verschiedenen Produktionsketten. Genau, und dann ist er gekommen, schon relativ rasch mit einer Idee und ich so, okay, es geht mir jetzt ein bisschen schneller, aber ja, wenn du schon kommst und dir Gedanken gemacht hast, können wir das mal weiterspinnen. Und dann wurde ich auch aufmerksam durch einen YouTuber, dass da ein Spiel gibt, ein Nachfolger, Pioneers of Pagonia. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gemerkt, das ist ja derselbe, der Volker Wertig, das ist derselbe, der damals Siedler 1 und 3 gemacht hat. Und dann dachte ich, das wäre doch cool, wenn wir da die IP, also wenn wir da mit denen mal ja in Kontakt kommen könnten, um zu fragen, ob wir das dieses Videospiel, das es jetzt auf dem Markt gibt, umzusetzen in ein Brettspiel. Genau, und das hat jetzt geklappt. Also da haben wir jetzt einen Vertrag und ja, jetzt sind wir fleißig am Entwickeln. Genau, das wäre dann unser nächstes Projekt, das jetzt definitiv eben unter Humming Games dann veröffentlicht wird. So ist der Plan. Auch über Crowdfunding, aber müssen noch schauen, wie sich's entwickelt. Wir haben ja also noch eine Anfrage bekommen von einem Verlag, der da auch die deutsche Version machen möchte. Also da müssen wir uns jetzt noch ein bisschen schlau machen, was jetzt da günstiger ist für uns.
Genau. Habt ihr schon eine Zeitschiene, wann es erscheinen soll?
Genau, also das Crowdfunding haben wir angesetzt jetzt für Frühling, also Mai 2028, also das geht noch 1,5 Jahre. So dass wir jetzt sicher noch Zeit haben, bis nächsten Sommer alle Tests abzuschließen, das wirklich fertig zu entwickeln und dann die schönen, sag ich mal, schön produzierten Prototypen dann auch in Auftrag zu geben. So dass wir dann in Essen, also wir sind jetzt auch das erste Mal in Essen jetzt im Herbst. Also Essen, die Spielmesse, falls man das nicht kennt, und die größte Spielmesse. Weit und breit und dann vielleicht in einem Jahr auch nochmal, so dass wir dann dort auch die schönen Prototypen schon zeigen können und möglichst viel, ja, Werbung zu machen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, Tanz der Bienen gibt's aktuell nicht mehr, aber Mission Amazonia würdet ihr auch mitbringen nach Essen dieses Jahr noch, oder?
Genau, das ist eigentlich ja das Ziel, dass wir dort auch noch möglichst viele unter die Leute bringen können. Also wir haben noch gut 300 Stück, aber alle werden wir nicht mitnehmen können, auch vom Platz her, aber wir hoffen, dass wir da unsere Stammkosten, die ja da auch recht hoch sind, haben wir dann gemerkt, ja, mit allen Zusatzkosten, dass wir da möglichst das auch decken können und ja gleichzeitig auch ein bisschen Werbung machen können für das neue Projekt. So. Mhm. Genau. Und ja, Tanz der Bienen, das ist ausverkauft. Ja, da haben wir auch schon Anfragen bekommen, aber man muss ja dann immer mindestens 1500 Stück so produzieren. Und von dem her ist da eigentlich keine zweite Auflage geplant.
Ja, jetzt hast du gesagt, das Siedlerthema hat dich sehr gereizt und ihr setzt das jetzt demnächst um. Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, da würde ich von träumen, da mal die Zeit, Muße zu haben, das möchte ich eigentlich unbedingt gerne mal im Spiel umsetzen? So. Weg von den konkreten Projekten, ne? So.
Ja, genau. Ich habe eben das mit den Gesteinen, das ist und Fossilien und bezogen auf die Schweiz, wollte ich mal was, oder hatte ich mal eine Idee für auch den Kurs jetzt speziell. Aber dann eben verfolgt man das Ganze ein bisschen intensiver, merkt man, da gibt es auch so viele tolle Spiele schon über Museen. Natürlich, man müsste das jetzt irgendwie kombinieren und auf die Schweiz runterbrechen. Aber das wäre vielleicht schon noch mal was, wo ich dann vielleicht mal, wenn ich dann dieses Projekt, das nächste abgeschlossen habe, wieder ein bisschen dran setzen könnte. Ich hatte auch eine Idee schon, oder ja, Spiel gemacht, so mit Camper und MVE-Bus mäßig und man sammelt sich da Erfahrungen unterwegs auf Europas Straßen und Nationalparks. Ich dachte dann zuerst, ja, vielleicht könnte man auch nur Deutschland nehmen oder die Dachregion Österreich, Deutschland, Schweiz, so. Da habe ich auch was gemacht, bin ich dann auch zugegangen auf diese Nationalparks, aber die haben gesagt, hey, eigentlich wollen wir das gar nicht so, weil wir wollen eigentlich das gar nicht, dass so viele Leute dann kommen, oder? Wenn ihr jetzt sagt, ich habe gesagt, hey, seid ihr auch interessiert, da mit uns irgendwie eine Kooperation zu machen? Und da war ich eher das Feedback, wir wollen eher den Druck der Menschenmassen wegbekommen von unseren Flächen oder die geschützt sind. Genau, das hat für mich natürlich auch Sinn gegeben. Das habe ich dann auch nicht weiter verfolgt, aber ja, da gibt's ja auch schon andere tolle Spiele. Parks, ich weiß nicht, ob du das kennst, Parks. Glaube ich, läuft gerade Parks Europe auf einer Plattform. Das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich hätte es jetzt mehr mit einem VW-Bus gemacht, so als das Grundding. Und die sind aber zu Fuß unterwegs. Das wäre ja noch besser für die Umwelt, von dem her. Genau, also gibt's schon viele Ideen, aber nicht alles umgesetzt, nicht alles eben so produziert, sondern dann einfach lagert in einem Kasten oder im Kopf, noch im Hinterkopf.
Ja, vor allem, du machst das ja nicht alleine, aber trotzdem dann in Eigenregie und nicht mit einem Verlag. Das heißt, du bist ja nicht nur Spieleautor, sondern eben, dann machst du jetzt auch die ganze Verlagsarbeit, ne? Entwicklung, Kontakte, Finanzierung, ist ja auch immer eine Entscheidung, ne? Nicht nur als Spieleautor zu sein und das dann Verlag anzubieten, sondern das Ganze drumherum selber zu machen, und das frisst ja auch wahnsinnig viel Zeit.
Mhm. Genau, das ist so. Ja, eben auch als die Anfrage kam vom Verlag jetzt wegen dem neuen Projekt, da überlegt man sich dann schon, es wäre eigentlich schon schön, wenn man da für einiges abgeben könnte, oder vom Vertrieb und den ganzen Shipping und Fulfillment, das da noch folgt. Und wenn man so dran denkt, das gibt viel Arbeit. Aber ich habe eben die Zeit. Und von dem her denke ich mir immer, was machst du sonst? Okay, du kannst neue Spiele entwickeln. Das machst du ja eigentlich am liebsten. Okay, das kann man machen. Aber es ist irgendwann was eben auch eine Entscheidung für mich. Ich habe ja das immer eingeschickt an die Verlage damals, die alten Ideen. Und es hätte natürlich viel mehr auch, Türklinken putzen gebraucht, dass man hätte viel mehr auf Messen gehen müssen. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich war ja noch nie in Essen, mit unserem Verein auch nicht. Wir waren jetzt in kleinen Lokalen, da in Basel gibt's eine kleine Messe. Wir haben nur ganz kleine Formate, da war ich schon, aber da kommt man nicht in Kontakt mit den Verlagen oder von den Großen von Deutschland, oder da hätte man viel mehr in solche Arbeit investieren müssen, und das war mir irgendwie zu viel und es ist auch nicht so mein Ding, ja, und darum dann die Entscheidung, hey, produziere es einfach selber oder mit Crowdfunding und schaust mal, wie es rauskommt, und das erste Projekt hat ja gut funktioniert und dann kam das zweite, genau. So hat sich das.
Und jetzt kommt das dritte.
Genau, so kommt man da irgendwie rein, oder? Aber eben, wenn man richtig professionell werden will, muss man dann schon überlegen, eben, wie gibt man auch Dinge dann vielleicht ab. So, aber da sind wir jetzt dran, eben mal zu überlegen, wie es dann mit Pioneers of Pagonia schlussendlich rauskommt. Ja.
Ich drücke euch die Daumen, dass es gut läuft. Lass uns abschließend doch nochmal einen Blick werfen auf Verein, Markus als Lehrer und Markus als Spieleautor und das zusammenbringen. Und sagen wir mal, unabhängig vom Fach jetzt, hättest du so, weiß nicht, 2 oder 3 Spiele, die du Lehrern, Lehrerinnen, Schulen empfehlen kannst? Die gehören auf jeden Fall in Schule rein.
Da hätte ich mich jetzt ein bisschen vorbereiten müssen. Also eben, das eine habe ich erwähnt, oder?
Na, ich sehe so viele Spiele bei dir im Hintergrund im Bild.
Die Schule, also was habe ich schon eingesetzt? Ach, das kennt man gar nicht. Ich weiß den Titel nicht mehr. Es ging um Entwicklung. Also Entwicklungszusammenarbeit. Ja, da gibt's gute Spiele. Aber ich hätte jetzt das raussuchen müssen vom Titel. Ich habe es auch schon länger nicht mehr auf den Tisch gebracht. Da spielt man eigentlich ein Staat und eine der USA, ja, die haben natürlich viel Budget, und dann gibt es aber auch Entwicklungsländer wie Mali oder ja, afrikanische Staaten, auch vielleicht südamerikanische Staaten, und dann wird eben abgebildet, und da hat man viel weniger Budget, man kann auch viel weniger machen, und es wird sehr gut simuliert dann. Ich glaube, es geht um Kaffeeproduktion, aber auch um Baumwollproduktion. Und dieses Ungleichgewicht wird sehr gut abgebildet. Heißt es Die Welt vielleicht? Ich weiß nicht mal, das ist wahrscheinlich auch vergriffen. Kann man vielleicht auch gar nicht stellen. Aber das habe ich schon länger nicht jetzt mehr in einen Kurs gebracht. Aber das habe ich sehr gut gefunden, weil vor allem das Diskutieren natürlich, das Reflektieren noch. Hey, wie habt ihr euch gefühlt, ihr Repräsentanten von Entwicklungsländern, und dann eben, ja, wir sind so eingeschränkt, ja, wir mussten Kredite aufnehmen und wir hatten ja so wenig Budget und all das, oder? Und dann ist so, ja, das, so ist es eben, ja, das bildet das recht gut ab, also die Diskussion ist nachher sehr wertvoll. Das fand ich ein cooles Spiel. Dann das eine, das habe ich ja schon erwähnt, das ist ein kleineres, das kann man, denke ich, überall einsetzen. Ich weiß jetzt auch nochmal, wie das genau heißt. Das ist vom Kosmos Verlag, eben mit den Ländern. Da ist auch ein neues rausgekommen, habe ich gesehen. Das habe ich jetzt noch nicht eingesetzt, aber ich habe es auf der Bestellliste. Da geht es um Europa, auch mit Themen. Schätz die Welt heißt es. Genau, das vom Kosmos. Und jetzt gibt es einen Nachfolger. Glaube ich, Schätz Europa. Wahrscheinlich Schätz Europa. Das würde ich auch gerne noch ausprobieren. Dann habe ich, ja, zu den Sustainable Development Goals bringe ich auch immer ins Spiel. Das ist aber von der Schweiz rausgegeben. Da hat man einfach Aussagen und man muss immer sagen A oder B, also zwei Antworten. Und da muss man immer abschätzen, ja, ist es jetzt A, also oder B. Und dann auf der Rückseite steht dann aber die Erklärung. Und es ist meistens noch extremer, als man denkt, ja. Der Zustand muss nicht immer schlecht sein, also es kann auch gut sein, so, aber im Vergleich, das setze ich noch oft ein. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Das sind eher so Puzzlespiele, Geografie-Puzzlespiele. Das ist jetzt vielleicht nicht für jedermann. Ja. Aber eben, ich meine, thematische Spiele, Parks habe ich genannt, wo es um die Parkanlagen geht, also Nationalparks geht. Das finde ich ein ganz schönes Spiel, auch sehr, sehr schön illustriert. Aber da ist vielleicht der Lerneffekt jetzt, das ist vielleicht nicht so pädagogisch, aber Spielen allgemein, ich denke jetzt gerade vor den Ferien, ist eine gute Alternative, als einfach nur Filme zu schauen. Also ich höre immer, ja, da wird Filme geschaut. Ich schaue auch Filme, das ist schon so. Noch so in der letzten Woche vor den Ferien, die dann aber immer auch zur Geografie noch ein bisschen passen, das schon, aber wenn man da vielleicht mal sagt, hey, mal ein Spiel auf den Tisch bringen, das ist einfach ganz was anderes und die Schüler mögen es sehr gerne. Ah ja, was wir natürlich auch immer spielen, ist Stadt, Land, Fluss, das ist natürlich auch passend zur Geografie.
Aber in der Hardcore-Geografielehrer-Variante?
Ja,
oder
nicht unbedingt. Nee, aber
nicht unbedingt.
Ohne Berge von mir aus, das wollen die Schüler nicht so.
Ihr spielt Stadtlandfluss in der Schweiz ohne Berge.
Ja, ohne Gipfel.
Geht das?
Die gehen ja nicht mehr wandern. Nee, aber mit Gewässern schon, das ist schon wichtig. Länder, Hauptstädte kann man nehmen. Genau.
Markus, mit Blick auf das Gespräch, gibt's noch was, wo du im Vorfeld gesagt hast, das würde ich gerne sagen, fragen, unterbringen, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben vielleicht?
Nö, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Ich denke, ich habe ja viel zu den meinen Themen gesagt. Ich danke dir einfach für deine Fragen. Für mich war es in Premiere, das erste Mal mitgemacht bei unserem Podcast, von dem her, ich hoffe, ich habe hier einigermaßen gut geschlagen und du musst nicht die Hälfte rausschneiden.
Das wird alles schön drin bleiben, weil du hast deine Projekte, eure Projekte so umfassend vorgestellt. Ich drücke euch die Daumen für euer Vorhaben. Ich finde das tatsächlich mutig, was ihr macht, mit Selbstständigkeit und Verlagsgründung. Ihr habt gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, Mission Amazonia gibt's noch, 300 Exemplare, entweder jetzt noch zum Bestellen oder ihr seid in Messen in Essen vor Ort. Da kann man dich dann auch treffen und kennenlernen und mal ansprechen. Das ist ja auch eine super Gelegenheit. Da sind bestimmt viele dann auch an einem der Tage vor Ort. Ich werde dieses Jahr nach ganz langer Zeit ohne Essen auch mal wieder da sein. Insofern schaue ich dann auch mal auf jeden Fall bei eurem Stand vorbei. Vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Ich wünsche dir noch eine schöne Restferien und einen guten Start dann wieder in die Schule.
Vielen Dank dir. Euch auch allen. Gute Zeit. Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.